Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Mario Witzka, Österreichs erfolgreichsten E-Sportler, der vor allem in der FIFA-Szene groß abgeräumt hat. Und seit einigen Jahren zockt Mario für den österreichischen Rekordmeister, den SK Rapid, an der Konsole. Und er arbeitet in einer eigenen Coaching-Akademie als Trainer und Mentor für junge Talente im E-Sports. Mario, servus beim Kaffeehaustalk. Schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung und hallo, liebe Kaffeehaustalk-Zuhörer.
Mario, du hast es uns im Vorhinein verraten und man sieht es ja teilweise auch in deinen Social-Media-Beiträgen und Stories, dass du immer wieder den Kaffeehaustalk hörst. Herzlichen Dank einmal dafür. Dann weißt du aber auch bestimmt, dass wir unsere Gäste zu Beginn immer kurz vorstellen und mit diesem Punkt möchte ich nun fortfahren. Du bist 34 Jahre jung und für all jene, die es nicht wissen, der Mario ist eben auch Österreichs erfolgreichster E-Sportler. Seine E-Sports-Karriere hat im jungen Alter von 17 Jahren mit der Version FIFA 2004 begonnen. Und wenn ich sage jung, dann trifft das vielleicht auf die heutige Zeit nicht mehr zu, dass man mit 17 Jahren zum professionellen Zocken beginnt. Damals, das war eben im Jahr 2003, 2004, war es allerdings sehr wohl ein Unikum und eine achtbare Leistung. Sein größter Erfolg war damals der Gewinn der österreichischen Meisterschaft, die hat er nämlich erstmals im Jahr 2006 errungen. Und durch diesen Erfolg wurde auch das E-Sports-Department des deutschen oder damaligen deutschen Bundesligisten FC Schalke 04 auf ihn aufmerksam, mit dem Club, mit dem er später auch in Deutschland noch einige Erfolge feiern sollte. Marios größte Triumphe, kurz zusammengefasst, sind sechsfacher deutscher Meister im Team, fünffacher österreichischer Meister im Einzel, mehrere Weltmeisterschaftsteilnahmen und, das ist aus österreichischer Sicht besonders beachtlich, der dritte Platz bei der Europameisterschaft 2008. Seit einigen Jahren trainiert Mario zudem junge Talente, ist also in den Coaching-Sektor eingestiegen und diese jungen Talente peilen eine ähnliche Karriere wie der Mario an. Vor rund einem Jahr, also im Sommer 2020, durfte er bereits den tausendsten Coaching-Teilnehmer bei sich zu Hause oder im Stream begrüßen, eine schier unglaubliche Zahl. Privat ist Mario glücklich vergeben, seine Freundin Janine und er sind zudem seit rund einem Jahr stolze Eltern ihres ersten Sohnes Elias.
Mario, die erste Frage ist gewohnt entspannt bei uns. Wir wissen, du bist Kaffeeliebhaber. Welcher Kaffee darf es denn heute sein?
Bitte einen doppelten Espresso.
Den servieren wir da gern.
Danke.
Mario, jeder Bursch, der de facto in den letzten 40 Jahren geboren und aufgewachsen ist, hat in seiner Kindheit und Jugend gezockt. Manche mehr, manche weniger. Ich zähle mir zum Beispiel zum gesunden Mittelmaß. Beim Lorenz weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber auch er hat gezockt. Kaum einer hat aber bereits im Jahr 2004 daran gedacht, sein Talent national sowie international auf die Probe zu stellen. Wie ist es bei dir dazu gekommen?
Also grundsätzlich mal habe ich ein polytechnisches Schuljahr abgeschlossen. Danach hatte ich die Möglichkeit, beim Sportsexperten eine Lehre zu machen oder beim Saturn. Ich war schon eigentlich immer sehr EDV-affin und habe dann irgendwie Saturn so ein bisschen mehr priorisiert. Und in dem Zeitraum habe ich mich extrem für Counter-Strike interessiert. Das ist so ein Shooter-Spiel im E-Sports und das ist auch der größte und erfolgreichste Titel. Und ich habe 4 Jahre lang von Jahr 2000 bis 2004 das eigentlich fast semi-Profi gespielt. Aber das Team hat sich dann aufgelöst und ich war der einzige Österreicher in der Mannschaft und dann war das sehr schwer, ein neues Team zu finden. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich spiele eigentlich, seit ich 4 oder 5 bin, Fußball, bin fußballbegeistert, auch immer im Stadion gewesen. Da habe ich mir gedacht, warum spiele ich eigentlich nicht Fußball online und versuche mich dort zu messen. Und dann habe ich halt 2004 damit angefangen, habe dann 2 Jahre lang wirklich sehr viel Zeit investiert. Da muss ich auch sehr ein Danke an den Saturn, damaligen Chef, aussprechen, der mir sehr viel Zeit auch gegeben hat in dem Moment. Und ja, dann bin ich österreichischer Meister geworden 2006 und Dritter bei der Europameisterschaft, also eigentlich 2x Dritter. Und dadurch kamen dann Sponsoren und Vereine auf mich zu.
Was hast du damals anders gemacht als andere, dass du relativ schnell beim Spieletitel FIFA aufgestiegen bist? Du hast gerade 2004 hast du begonnen, 2006 dann schon sehr, sehr schöne Erfolge gefeiert. Was hat da den Unterschied ausgemacht?
Ich war immer, wenn ich etwas mache, zu 200% dabei. Der Fleiß war immer im Vordergrund. Ich muss auch sagen, ich glaube, es gibt sicher einige, die talentierter waren zu dem Zeitpunkt, aber ich war fleißiger und der Fleiß hat sich dann grundsätzlich auch ausgezahlt. Es gab damals die Schellhasen-Brüder, die mich dann auch gescoutet haben und da gab es damals eine Giga-Liga und da hat irgendwie die Top 10 hatten irgendwie eine Anzahl von Spielen und ich alleine hatte so viele Spiele wie die 10 zusammen. Und das hat mich, glaube ich, dann relativ schnell sehr, sehr, sehr stark gemacht, weil ich einfach über den Fleiß gekommen bin und habe sicher auf sehr viel verzichtet, Kinoabende, Spielabende mit Freunden zu treffen. Und ich glaube, der Fleiß war sicher einer der Gründe, warum ich es relativ schnell geschafft habe, da gute Leistungen zu erringen oder zu erarbeiten oder zu erspielen.
Wir haben bei uns im Kaffeehaus-Talk ja schon ehemalige Fußballer zu Gast gehabt, wie Wolfgang Mayer, Johnny Ertl, Juri Garic, die haben auch alle über Fleiß den Weg ins Profitum im richtigen Fußball geschafft. Jetzt sagst du, der Fleiß war da der Wegbereiter für den E-Sports bei dir. Wäre es über den Fleiß auch gegangen beim richtigen Fußball, dass du eine Karriere hinlegst?
Definitiv, nur irgendwie war ich da nicht so diszipliniert genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war auch damals in der Ankerbrot-Jugend, die war relativ sehr, sehr erfolgreich. Wir haben gegen Austria, Rapid und Co. gespielt in der Jugend und dann bin ich zur ASK Erlach gewechselt, da war ich sogar in der niederösterreichischen Auswahl und war mit einem Spieler der einzige von ASK Erlach und sonst waren glaube ich 20 Admiraner und irgendwie, ja, das war dann alles zu diszipliniert und zu streng, da konnte ich mich irgendwie nicht wiederfinden, deshalb hat es da leider nicht gereicht.
Also eher Einzelsportler als Teamsportler?
Nein, würde ich nicht sagen, weil die sechsfache deutsche Meistertitel, die ich errungen habe, die waren im Team und ich bin durchaus ein Teamplayer und das ist für mich das Wichtigste. Das heißt bei mir, bei meinen Mitarbeitern, die Gruppendynamik und das Ganze ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil dadurch, wenn der Spaß auch da ist und Spaß kannst du meistens nur in ein Team kriegen und alleine jetzt nicht so wirklich. Und nein, eher Teamplayer wie Einzelspieler oder Einzelplayer.
FIFA ist dein Steckenpferd. Du hast vorher auch kurz über Counter-Strike gesprochen und es anklingen lassen, dass du auch da dein Glück probiert hast. Hast du eigentlich jemals in den letzten 15, 20 Jahren daran gedacht, auch in anderen Spielen dein Profiglück zu probieren?
Ja, kurzzeitig war Pro Evolution Soccer so eine Idee, die ich im Kopf hatte, aber Konami war immer relativ, wie soll ich sagen, vom Preisgeld und von der E-Sports-Aktivität, was sie den Spielern für Turniere und Möglichkeiten bieten, einfach zu weit hinten, im Gegensatz zu E-Sports. Es gab ein paar Titel von eSports, die so schlecht waren, dass wirklich ich darauf fast verzichtet habe, auf die vielen Turniere und das Geld und eher im Pro Evolution Soccer mein Glück finden wollte. Aber dann bin ich trotzdem der eSports-Lieferteile treu geblieben, weil das spiele ich seit 1998 eigentlich. Counter-Strike hat mich schon immer noch gejuckt und auch heute, ich glaube neben Netflix-Serien, und YouTube-Videos ist, glaube ich, Counter-Strike-Turniere, die ich schaue, an dritter Stelle von der Priorität zu gehen.
Wenn du Pro Evolution Soccer erwähnst, die Diskussion ist in der FIFA- und Pro Evolution Soccer-Szene eine alte und sehr intensive. Der Konkurrenzkampf sozusagen zwischen diesen beiden Spielen ist seit rund 15 Jahren enorm. Wie stehst du als bekennender FIFA-Spieler zu Pro Evolution Soccer? Und warum glaubst du, hat sich FIFA langfristig jetzt einmal durchgesetzt?
Pro Evolution Soccer war immer schon das bisschen realer zu sagen, das reale Spiel, das bisschen mehr an den richtigen Fußball angepasst ist, weil man einfach sehr viele Möglichkeiten hat bei den Aufstellungen, auch vom Gameplay sehr real aufgebaut. FIFA und eSports hat sich durchgesetzt und wird sich auch immer durchsetzen aufgrund der Lizenzen, die sie haben. Ne? Im Pro Evolution Soccer heißen sehr viele Spieler und Ligen einfach komplett anders. Und die ganzen Casual-Gamer, wenn die Fußball begeistert sind, die wollen mit den richtigen Stars spielen und den richtigen Liganamen und Vereinsnamen. Und deshalb war das immer der Grund, warum sich das auch durchsetzt. Weil man muss einmal Lizenzen sich erkaufen, man muss den anderen Anbieter über trumpfen und das ist dann so viel Geld, was vielleicht Konami gar nicht wert war.
Du hast nach mehreren Staatsmeistertiteln ja den Sprung in den E-Sports-Kader von Schalke 04 geschafft. Das war damals im deutschsprachigen Raum ein absoluter Vorreiter in Sachen Gaming. Wie ist es dazu gekommen? Wie kommt man von Wien, von einer Lehre beim Saturn, dann zum großen FC Schalke 04?
Ja, erstens einmal muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja von 2006er Jahr bis 2013 bei SK Gaming unter Vertrag. SK Gaming ist mit Abstand der größte und populärste E-Sports-Clan der Welt mit mehreren Millionen Einnahmen und Ausgaben. Und ja, der Alexander Müller damals, ja, der mich da supportet hat als Junger. Ja, und es war dann so, dass ich dann 3 Jahre ein bisschen das Thema FIFA reduziert habe, aufgrund, dass ich eine Geschäftsführerposition bei einer anderen Firma bekommen habe. Und danach, wo das Ganze wieder sehr, sehr gut geregelt war von den Arbeitszeiten, habe ich gesagt, ich will wieder in E-Sports und FIFA durchstarten. Und ein Wegbegleiter, der Joshua BGR, den ich seit 2006 kenne, hat zu dem damaligen Zeitpunkt ein Management gegründet und hat einfach die Möglichkeit gehabt, mich dort zu platzieren, aus verschiedenen Gründen. Schalke ist ein Kultverein, lebt über die Fans hinaus und ich bin genau auch so ein Typ, der genau solche Vereine auch liebt. Und ja, Schalke hat immer schon bei Österreicher als Fußball auch unter Vertrag gehabt, sei es Edi Glieder ganz früher oder so, und dann jetzt Burgstaller Schöpf und auch, ich glaube, Spurnik im Tor, aber der hat da nicht so viel gespielt. Ja, und deshalb hat sich das gut verbinden, dass ein Ösi auf der Konsole dort auch dann Fuß fasst.
Wie war dein Status im Team? Was waren eure größten Erfolge bei Schalke?
Deutscher Meister war definitiv der größte Erfolg in dem Jahr.
Wie kann man sich das vorstellen, E-Sportler bei Schalke zu sein? Wie war der Tagesablauf?
Das war sehr, sehr strukturiert und gar nicht so gekannt eigentlich von früher, auch wenn SK Gaming natürlich da eine gewisse Struktur gehabt hat. Aber ein Fußballverein hat trotzdem nochmal andere Möglichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, bevor ich überhaupt den Vertrag unterschrieben habe, musste ich auch einen körperlichen Test unterziehen. Und nicht nur einen standardkörperlichen Test mit Fahrradfahren, sondern ich musste auf so eine Balance-Tisch stehen, wo ich meine Balance testen musste. Ich musste sogar schwimmen gegen so Wellen und Strom. Ich war total überrascht, was die eigentlich von mir wollten. Ich bin ja eigentlich nur jemand, der sitzt und auf der Playstation FIFA spielt, aber da hat man halt schon gemerkt, wie professionell das ist. Und auf Schalke, in dem Trainingsgelände, gibt es ja so eine eigene medizinische Abteilung, riesengroß, wie so ein Krankenhaus sozusagen, und dort hat es dann stattgefunden. Das war ein besonderes, cooles Erlebnis und dadurch war halt die Struktur halt enorm. Also vom Ernährungsplan zum Sportplan zum selbst FIFA-Plan, da war halt alles strukturiert durch und durch.
E-Sports läuft ja sehr viel digital ab, man ist nicht ortsgebunden. Wie war das bei Schalke? Hast du da von Wien aus gearbeitet für die Knappen oder hast du in Deutschland gewohnt?
Also grundsätzlich hatten wir auch ein eigenes Gaming-Haus, wo jeder so seine eigene Wohnung hatte. Aber da musste man halt nicht ständig dort sein. Vor allem wir FIFA-Spieler können das von überall aus machen und deshalb war ich halt nur zu den wichtigen Events auch dann vor Ort oder gewissen Aktivitäten. Ich kann mich noch erinnern, da war dieses Biathlon-Event auf Schalke, wo auf einmal Schnee im Stadion war, komplett, ich das ja nicht kannte, aber das Stadion auf Schalke ist ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, das kann man ja alles damit machen, ne? Eishockey spielen, Biathlon, Konzert, Fußball, das ist ja schon sehr ein überragendes, cooles Stadion. Und wir mussten dann gegen Profis, wir als E-Sport-Team eine Schneeball-Weltmeisterschaft-Schlacht machen. Und wie oft ich einen Schneeball gefressen habe, das war... Seitdem versuche ich mich...
Man sieht es heute noch.
Ja, man sieht es heute noch. Der Dr. Worsek, keine Werbung, hat es nicht ganz geschafft. Er hat es nicht ganz geschafft, mich wieder hinzubiegen, aber liegt vielleicht daran, dass ich nicht so oft dort war.
Weil 2017 bist du dann von Schalke zu Rapid zurückgewechselt. Das war auch dann der Zeitpunkt, wo wir dich das erste Mal kennengelernt haben oder persönlich kennengelernt haben. Rapid ist dein absoluter Lieblingsclub. Daraus machst du ja absolut keinen Hehl. Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden? Auf Schalke ist er ja nicht so schlecht gegangen, wie wir jetzt vernehmen.
Ja, genau, aber die Vertragsverhandlungen waren halt im Wiegelwagel. Man musste eigentlich sich dann entscheiden, ob man nicht wirklich dort komplett wohnt und komplett umzieht. Und das war einer so meiner K.O.-Kriterien, wo einfach das für mich nicht in Frage kam, weil meine Mutter ist nicht ganz gesund und dadurch bin ich halt sehr, sehr gebunden, was das bedeutet. Heißt jetzt nicht, dass ich ein Muttersöhnchen bin oder so, aber Familie steht bei mir doch dann an erster Stelle. Alles im Leben, Familie ist einfach die Nummer eins, weil ohne einen Rückenhalt und vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr meine Mutter eigentlich dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt E-Sportler werden habe können. Die hat mir damals den tollsten PC gekauft, die hat mich so unterstützt, die ist so viel für mich gelaufen, so wie es halt beim normalen Sportler auch ist, ohne Unterstützung von den Eltern. Und wir waren leider relativ früh geschieden, also nicht ich, meine Eltern. Und somit hatte ich eigentlich nur meine Mutter in dem Bereich und in dieser Zeit. Und deshalb war das ein absolutes No-Go, sie dazu hintergehen, auch wenn sie gesagt hat, mach das, Riesenschritt. Und deshalb war das halt dann kein Schritt und keine Möglichkeit für mich. Und ich wollte schon in Österreich eigentlich sowieso E-Sports ein bisschen supporten und unterstützen, als Botschafter sowieso, weil ja, ich bin der längste, erfolgreichste E-Sportler Österreich und habe auch eine gewisse Macht sozusagen und Monopol, und das wollte ich halt natürlich irgendwie versuchen in Österreich mit einzubringen. Und ja, Gott sei Dank hat das dann halt als Botschafter beim SK Rapid Wien dann auch damals geklappt.
Weil du deine Mutter erwähnt hast, sie pflegt ja auch die, sagen wir es mal, Wall of Fame bei euch in der Wohnung. Und zwar geht es darum, glaube ich, sie sammelt alle Zeitungsartikel, die es über dich gibt. Wie viele hängen da mittlerweile?
Boah, das ist immer eine Gänsehaut-Gefühl, wenn sie mir das übergibt, weil ich einfach bei jedem Zeitungsartikel, Internetartikel oder irgendwelche Presseausschreibungen, und geht sie sofort zum Fotografen, lasst das ausdrucken mit einem schönen Bilderrahmen, und jedes Mal, wenn sie mir das übergibt, fängt sie an zu weinen, und ich muss gleich fast immer mitweinen, weil wenn jemand kotzt, muss ich mitkotzen, und wenn jemand weint, muss ich mitweinen. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, jemanden stolz zu machen, und vor allem vom Hobby zum Beruf. Wie viele muss ich jetzt lügen? Es sind, also ich ziehe demnächst bald um, und im Haus habe ich dann ein eigenes Gaming-Gebäude, so dass keiner mich hört, wenn ich fluche oder schreie. Da wird das dann ein bisschen größer aufgezogen. Habe jetzt von einem letzten Event auch so eine DJ-Platte dazu bekommen. Also ich glaube, es sind jetzt 20, aber eigentlich könnten viel mehr hängen. Aber ja, man pickt halt nur so das Gold raus. Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Zeitungen verurteile oder provisiere, aber ja, es gibt halt so schöne Artikel, wo man sagt, hey, man steht in der Heute-Zeitung, das liest jeder, wenn er öffentlich fährt, so grob gesagt, ne? Und ja, das hat dann schon so seinen guten Status.
Du bist mittlerweile etwas, wovon kleine Buben träumen, nämlich Kapitän des SK Rapid, in diesem Fall vom Bundesliga-Team des SK Rapid. Wo siehst du da die größten Unterschiede zwischen Schalke und Rapid? Schalke war sehr, sehr erfolgreich im E-Sport, Rapid ist gerade im Aufbau, ist aber hinter den Top 3, Salzburg, Austria und Sturm, schon noch dahinter. Wo muss sich das Ganze hinentwickeln, auch du als Kapitän, damit man da aufschließt, die Lücke schließt?
Also grundsätzlich muss man mal Schalke 04 nochmal loben. Es war einer der ersten internationalen Vereine, die den Schritt gewagt haben, vor allem auch in League of Legends. Für die Leute, die das nicht kennen, Geld auszugeben. Und da musste man damals für so einen Slot, sag ich mal so, 11 Millionen ausgeben, damit man da überhaupt mitspielen kann.
Aber das haben sie sich jetzt vergolden lassen.
Vor kurzem haben sie jetzt, aufgrund der Schalke abgestiegen ist, und das ist eine coole Geschichte. Leider schade, dass sie abgestiegen sind, weil es ist auch für mich wie Rapid ein Herzensverein, weil die sehr ähnlich ticken von der Fankultur. Ein Arbeiterverein, haben sie jetzt einfach das Ganze um 30 Millionen verkauft, Pi mal Daumen. Das heißt, sie haben da einfach das mehr wie das Doppelte an Gewinn gemacht, und das spricht dafür, dass man mit E-Sports Geld machen kann. Nur man muss halt wie bei jedem Unternehmen, was ich gründe, auch einmal in vorhin einmal investieren und ein bisschen ein Risiko natürlich da an die Hand nehmen, ein bisschen Eier zeigen, aber dann kann man da schon Geld damit machen. Und ja, bei Rapid sind wir da gerade am Anfang. Und warum jetzt andere Vereine, wie du schon genannt hast, Lorenz, vor uns sind in der E-Bundesliga. Das liegt einfach daran, dass die Spieler, die dort spielen, halt monatlich dafür entgeltet werden. Und das ist bei Rapid nicht so. Ja, also unser E-Bundesliga-Team besteht aus 0 Euro und das muss man dann halt schon ganz ehrlich sagen. Wenn man dafür Geld bekommt, kann man Prioritäten setzen, was erwarten und verlangen. Und wenn man das relativ eigentlich für 0 Euro macht, dann muss man ganz ehrlich sagen, sind Zeitinvestment-Prioritäten halt einfach andere gesetzt.
Wobei das E-Sports-Engagement zu monetarisieren, also Simon und ich wissen es, wir haben den E-Sports oder das E-Sports-Team bei Rapid damals auch mit aufgebaut, schon eine schwierige Sache. Und wir haben darüber gesprochen in einer der letzten Episoden vom Kaffeehaus-Talk mit dem Dietmar Kurzauer, der lange Marketingleiter und Verkaufsleiter bei der Wiener Austria war. Und der klar sagt, monetarisieren schwierig, aber man transportiert natürlich gewisse Werte, damit man holt eine neue Zielgruppe ab. Aber das Ganze so zu vergolden, wie Schalke das gemacht hat, ist schon sehr, sehr schwer. Ist das in Österreich generell machbar, es direkt zu monetarisieren aus deiner Sicht? Oder geht es eh nur darum, unter Anführungszeichen nur neue Zielgruppen anzusprechen?
Nein, also Zielgruppe ist das eine, das andere ist die Reichweite zu generieren. Also wenn ich mir bedenke, letztes Jahr hat ja der Eldos, den ich gescoutet habe, den Wien Energie Cup gewonnen, dann auch den E-Bundesliga Rookie Meistercall für Rapid, was ein bisschen halt leider untergegangen ist, aber ja, Rapid hat auch schon einen Bundesliga-Sieg, aber halt in der Juniorenabteilung oder in der Jugendabteilung. Und der spielt jetzt bei Dortmund und seine Reichweite, also ohne jetzt zu übertreiben, aber der hat eine Reichweite, da haben alle aktuellen Rapid-Kaderspieler nicht einmal insgesamt diese Reichweite, was er hat.
Wir reden jetzt von den Kaderspielern E-Sports oder von den Profis?
Von den Profifußballern natürlich. Mhm. Und nur alleine das würde schon Geld bringen auf verschiedenen Kanälen wie Twitch, YouTube und so weiter. Die Struktur ist halt meistens das Problem und natürlich... warum ist das Struktur das Problem? Weil natürlich ein gewisses Geld fehlt und natürlich man den Hauptzweig, und das wird immer Fußball sein, das wird bei jedem Fußballverein so sein, das ist die Einnahmequelle Nummer 1, immer priorisiert werden. Und solange es in Österreich nicht die Hilfe gibt vom ganz normalen Sport, dann wird es da auch schwierig sein, hier vielleicht irgendwie was anderes zu machen.
Kommen wir vielleicht noch einmal kurz zurück zum e-sportlichen Teil in deiner Karriere, bevor wir dann die Themen rund um den E-Sports auch beleuchten. In der E-Bundesliga spielt sie ja nicht nur im Team, sondern auch im Einzelbewerb. Traust du dir zu, trotz deinen, nennen wir es mal, fortgeschrittenen E-Sports-Alters noch einen E-Bundesliga-Titel zu holen?
Also ich habe immer gesagt, bevor ich mit E-Sports aufhöre, möchte ich der älteste Weltmeister der Welt werden. Ich bleibe noch immer dabei, dass das mein Ziel ist. Aber das Ziel ist nur zum Erreichen, genauso wie der E-Bundesliga-Einzeltitel, wenn ich auch wieder genau diese Zeit habe, die ich damals auch gehabt habe. Also zu den Glanzzeiten habe ich halt ja mit Social Media und Co. und alles sicher wie ein normaler Arbeitstag 6-8 Stunden investiert. Und das geht halt jetzt aktuell aus verschiedenen Gründen nicht. Coaching, Akademie, Firma, selbst noch Influencer. Das sind drei Jobs und das geht halt zeitlich nicht. Plus Vater, das ist sowieso auch noch ein anderer Bereich, was auch nochmal sehr viel Zeit kostet. Somit aktuell unmöglich mit dem Zeitinvestment, was mir zur Verfügung steht, solche Titel nochmal im Einzelbereich zu erzielen.
Aber nichts für ungut. Ist es überhaupt noch irgendwann möglich, zu so viel Zeit zu kommen, außer in der Pension?
Also mein Ziel ist es schon, zu einem gewissen Zeitpunkt in gewissen Bereichen so unabhängig zu sein, dass ich mir wirklich ein Jahr wieder hernehme. Ja? Das ist mein Ziel, egal wie alt ich bin, weil mit FIFA hat das nichts mit dem Alter zu tun. Die Reaktionszeit in dem Spiel ist jetzt nicht so wichtig wie auf League of Legends oder Counter-Strike und andere Titel. Also ich will mir schon noch irgendwann ein Jahr wirklich gönnen, wo ich sage, ich werde einfach wirklich nur ein Jahr wieder spielen, wie es früher war.
Wir haben gehört, du bist Kapitän beim SK Rapid im E-Bundesliga-Team. Dort spielst du kostenlos als Botschafter. Wie verdienst du als E-Sportler dein Geld? Wir wissen, du aus der Vermarktungsagentur, du vermarktest dich teilweise auch selbst, bietest dein Wissen, dein Know-how als Trainer jungen Talenten an. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren, welche unterschiedlichen Einnahmequellen man als E-Sportler Mario Wiske hat.
Genau, also man muss schon korrigieren, das Ganze, klar, Ich bekomme jetzt nicht direkt von Rapid monatlich Geld überwiesen, wie es vielleicht andere Sportler in Österreich von den anderen Vereinen genannten vorher so ist. Aber ich habe ein Vermarktungsrecht, wo ich den Namen SK Rapid Wien auch nutzen kann. Und wir wissen alle, dass SK Rapid Wien einfach die größte Fanbase hat, die größte Reichweite und einfach die größte Stärke in dem Ganzen. Das bringt mich halt dazu, dass Sponsoren wie Wien Energie, Coca-Cola, Magenta und Co. mir vertrauen. Ob sie mir vertrauen, wenn ich Rapid vielleicht nicht mehr trage, das wird man dann sehen irgendwann einmal. Aber da muss man schon auch sagen, ist auch nicht selbstverständlich, dass Rapid sagt, hey, das darfst du vermarkten und unseren Namen dazu verwenden. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass ich komplett kostenlos spiele, aber natürlich muss man sich mal um die Vermarktung dann kümmern. Und wie du schon erwähnt hast, ich habe eine eigene Agentur im Hintergrund, aber ich bin selbst seit 2010 ein richtig guter Verkäufer und Vertriebler. Das bedeutet, kann ich mich auch selbst sehr gut verkaufen und deshalb kommen Einnahmenquellen über natürlich Social Media, Twitch, YouTube, aber dann auch Buchungen für gewisse Aktivitäten. Aber natürlich dann auch über meine Coaching-Akademie, plus natürlich die Spieler, die ich transferiere und gewisse Dinge da auch mit an Geld verdiene. Aber natürlich auch ein großer Punkt ist, auf das, was ich mich echt auch die letzten paar Jahre fokussiert habe, ist, so Firmen wie Wien Energie oder Coca-Cola zu unterstützen, wenn sie große FIFA-Turniere veranstalten. Ja, da braucht man auch jemanden, der sich auskennt und deshalb, ich bin ein Mann, der alles kann sozusagen.
Bei einer Sache möchte ich jetzt einhaken, die war nämlich für mich komplett neu. Du sprichst von Spielertransfers, Spielerberater im E-Sports, Mario Wiska.
Ja, genau, also ich habe schon da den einen oder anderen Spieler gewisse Möglichkeiten geboten, wie einen passenden Anwalt zu finden, einen passenden Steuerberater zu finden, passenden Agenturen zu finden, die sie dann weiter transferieren und verkaufen und da gibt es dann natürlich eine gewisse Provision dafür.
Du offerierst eine unglaublich breite Palette an Leistungen. Wie gut kannst du von den einzelnen Themen und Bereichen leben?
Ja, ist unterschiedlich. Die Frage, die kriege ich schon sehr, sehr, sehr lang. Kann man als E-Sportler leben? Es ist immer die Frage, was habe ich für eine Lebensqualität? Es gibt Leute, die können mit 1.500 Euro netto leben. Es gibt Leute, die können nicht unter 3.000 Euro netto leben, weil sie Fixkosten haben, pipapo. Also ich würde gut behaupten können, dass ich nur den Thema E-Sports, aber da rede ich jetzt wirklich von allen Facetten, sehr gut leben könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das aktuelle Gesetz ist. Ich glaube, 65 oder 70 schon kann man bei uns in Österreich in Pension gehen. Mein Ziel ist, dass nicht der Staat bestimmt, wann ich in Pension gehe, sondern mein Ziel ist, dass ich bestimme, wann ich in Pension gehe. Und deshalb will ich halt sehr viel erarbeiten, sehr viel mir aufbauen, dass ich mir die Pension selbst bestimme und auch das Einkommen selbst bestimme.
Was ist denn angepeiltes Pensionsantrittsalter?
Das Lustige ist, dass ich mir immer Ziele und Steps versuche mir zu setzen, weil ohne Ziele im Leben kann man auch nichts erreichen. Ich habe mit 30 eigentlich von Haus und Familie, Auto und teurer Uhr und so geträumt und ein bisschen so Kryptowährung, Aktien. Das ging erst dann so ein bisschen mit 32 bis eben jetzt vor kurzem mit dem Kind bis 34 auf. Aber okay, wenn ich mir jetzt bedenke bei den alten Klassentreffen, die wir haben, bin ich froh, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, weil da gibt es den einen oder anderen, der viel weiter, viel streberhaft war in der Schule, aber jetzt eigentlich dann irgendwie auf die Bremse gestiegen ist und völlig die Motivation und den Fleiß verloren hat. Ist sehr schwierig zu sagen, ja, ganz ehrlich, aber ich würde schon mit 50 vielleicht in Frühpension gehen, bedeutet aber nicht, dass ich nichts mehr arbeite, aber dass ich einfach gewisse Firmen aufgebaut habe und überall ein bisschen Geld verdient, dass ich einfach ein bisschen unabhängiger bin.
Seit einigen Jahren versuchst du auch als Coach Fuß zu fassen. Wie geht's da voran und welche Erfahrungen hast du bereits sammeln dürfen, positiv wie negativ?
Erstens mal macht es unheimlich mehr Spaß, sowohl in der Arbeit oder auch hier mit dem Coaching-Bereich, Menschen einfach zu helfen. Wenn Menschen dann zu mir kommen und sagen, Mario, ich bin dadurch besser geworden, erfolgreicher geworden, dann gibt es für mich nichts Schöneres eigentlich. Und ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe 8-Jährige bis 65-Jährige. Eine Frau war leider noch nie dabei, außer bei einem Event, wo sie Coaching hat nehmen müssen, aber ich glaube, freiwillig hätte es nicht gemacht. Ja. Ja, sehr interessant. Vor allem macht es auch sehr, sehr Spaß, mit Profis zu trainieren und zu coachen. Habe schon einige Erfahrungen bei Weltmeisterschaften damit auch gemacht. Da wird leider sehr viel noch gespart bei Vereinen. Sehr viele Profis unterschätzen noch das Thema Coaching und sagen, ja, ich brauche keinen Coach. Aber wenn man jetzt in der letzten Saison und der Saison, wo wir sind, die besten Leute, die aktuell erfolgreich sind, haben halt einen Coach.
Wie kann ich mir Coaching mit Mario Wiska vorstellen? Wir haben recherchiert im Vorfeld. Wir wissen, du arbeitest mit einem eigenen Analyse-Tool zusammen. Das ist eigentlich wie im richtigen Sport oder richtigen Fußball-Analyse, dass ich dann die Szenen heraussucht, zerlegt und dann trainiert mit seinen Schülern. Aber wie funktioniert so eine Coachingstunde?
Also grundsätzlich wird einmal, bevor wir die Coachingstunde starten, und es ist ja keine Stunde, ja, es steht natürlich auf der Webseite drauf, auf mariowiska.com, aber im Schnitt sind es 1,5 bis maximal sogar 2 Stunden. Also ich habe jetzt keinen Timer, wo ich einfach dann einen Stoppuhr mache und so wie am Bau klingelingeling und jetzt stehe ich auf und gehe. Nein, ich nehme schon Zeit, nur man muss natürlich irgendwas anpreisen. Ich kann nicht sagen, Summe für eine Zeit, Fragezeichen. Ja. Wie schaut das grundsätzlich komplett aus? Erstens einmal gibt es eine Bedarfsanalyse im Vorhinein. Das heißt, worüber ist er eigentlich auf mich gestoßen? Warum hat er sich für mich entschieden? Weil das ist für mich und für mein Marketing natürlich wichtig, sich da weiter dann gut aufzustellen. Dann aber auch einmal zu wissen, was sind seine Ziele? So, was will er erreichen? Will er nur gegen Freunde gewinnen am Samstag am Abend, bevor es dann im Biergarten gehen? Oder will er irgendwie E-Sportler werden? Das sind einmal ganz wichtige Fragen, die gestellt werden. Dann auch natürlich einmal, wie sein aktueller Ist-Zustand ist. Das heißt, wie viel spielt er aktuell und wie viel Siege holt er in der Weekend League? Und nach dieser Bedarfsanalyse werde ich mir dann manchmal 1 bis 4 Spiele Zeit nehmen. Manchmal reicht 1, 2 Spiele, dann weiß ich schon, wo die Fehler sind. Manchmal bei besseren braucht es ein bisschen länger und nach diesen Spielen, die wir absolviert haben, habe ich ein eigenes Tool, was im Hintergrund aufnimmt, wo ich einfach ein paar Tasten drücke und die letzten 10-20 Sekunden sind aufgenommen und die kann ich dann wie Helge Bayer, Roman Mehlich oder bin ein großer Fan auf Sky von den Erik Meyer, der macht das richtig gut und dann analysieren wir einfach die Gegentore, die geschossenen Tore, den Spielaufbau und solche Dinge. Und dann gibt es das Videomaterial mit den Skizzierungen geschickt. Zusätzlich aber auch gibt es dann einen eigenen Trainingsplan und aber natürlich auch ein schriftliches Feedback, so dass er halt wirklich mit dem dann auch arbeiten und lernen kann, ohne dass er mich kontaktieren muss. Aber natürlich sage ich immer, jeden Tag bin ich dann für den Schüler erreichbar. Der kann mir Fragen stellen, der kann mir Szenen schicken und dann wird einfach weiter mit ihm gearbeitet. Das ist jetzt so kurz und knackig.
Das Coaching beschränkt sich auf wirklich auf das Spiel selbst oder gibt es doch rundherum Tipps wie, keine Ahnung, Ruhe bewahren, wie kann ich mental stark sein und so weiter?
Also das ist komplett individuell, wenn ich schon merke in den 2 Spielen, der schreit mich nur an und zuckt komplett aus, wenn er ein Gegentor kriegt oder so, dann weiß ich schon mal, warum er weniger Siege holt in der Weekend League, das heißt, er hat ein mentales Problem. Ich war sehr, sehr dankbar bei dem E-Sports Fitness Buch, was rausgekommen ist, vor ein paar Monaten habe ich das Vorwort schreiben dürfen. Und dadurch habe ich sehr viel Wissen mental, aber auch fitnessmäßig, auch wenn ich vielleicht nicht so ausschaue, aber
deswegen haben wir kein Video, sondern einen Podcast mit der
Genau, Kunde. Richtig. Und deshalb sind ein paar Bilder auch gefaked. Kann man ja gut mit Adobe auch ein bisschen mein Sixpack dann einbauen. Nein, Spaß beiseite. Er kriegt komplettes Coaching. Das heißt, in diesem Feedback-Trainingsplan steht auch der mentale Aspekt drinnen. Prioritätenplan, Disziplinplan, Zeitinvestmentplan, Social-Media-Plan, Ernährungsplan.
Social-Media-Plan? Welche Kommunikations- und Marketing-Tipps gibst du deinen Schülern mit, beziehungsweise auf welche Trends springst du mit deinen Profilen auf?
Also den ersten wichtigen Tipp, den ich geben kann, ist einfach ab sofort, wenn ich den Gedanken und das Ziel habe, E-Sportler zu werden, alle aktuellsten Social-Media-Kanäle zu erstellen und dort zu posten. Egal, ob ich 0, 1, 1000 Follower habe. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist genau ich. Ja, ich habe 2006 professionell damit angefangen und erst seit 2016 so richtig angefangen, Social Media zu machen. Jetzt kann man sich die Zeit zurückdrehen, hätte ich schon 2006 damit angefangen, mit dem einen oder anderen Kanal, den es vielleicht schon damals gegeben hat. Es kamen ja erst Kanäle dazu, wie TikTok, Snapchat und Co. Aber es gab ja schon andere Kanäle, schon sehr lang. Ja. Dann würden wir vielleicht von anderen Summen sprechen, von der Reichweite her. Das ist der erste wichtigste Tipp ist, einfach sich trauen, Social-Media-Kanäle zu erstellen und einfach die Trainingsstunden und die kleinen Erfolge in der Weekend League oder in Turnieren, auch wenn ich in der ersten Runde ausscheide, einfach zu posten. Weil wenn ich nicht anfange damit, wie soll ich mir eine Community aufbauen? Und das ist einer meiner ersten wichtigen Tipps, sich einfach zu trauen. Weil es gibt zwei Möglichkeiten, bei einem Verein unter Vertrag zu kommen. Die eine Möglichkeit ist über den Erfolg. Nur FIFA ist sehr schnelllebig, maximal sind die Verträge ein Jahr, sehr selten zwei Jahre und jedes Jahr kommt ein neues FIFA raus. Und wenn man jetzt bedenkt, den Weltmeister Mo Aubameyang letztes Jahr, der ist heuer nicht mal bei der WM dabei. So, hat aber davor 200.000 Euro gewonnen und war der beste Spieler der Welt. Ein Jahr später ist er nicht irgendwo annähernd irgendwo in der Weltrangliste bei den Top-Platzierten dabei. So, dass der natürlich jetzt nicht mehr diesen Vertrag kriegt wie vorher, ist natürlich logisch. Er kriegt es aber schon, weil seine Reichweite so groß ist. Das heißt, meistens ist die Reichweite und die Social-Media-Reichweite viel wichtiger für einen Verein wie der Erfolg, weil die Social-Media-Reichweite, die steigt und die ist viel mehr zum finanziellen Motorisieren wie jetzt zum Beispiel der Erfolg.
E-Sports polarisiert. Dank PlayStation, Nintendo, Xbox und Co. Hat der E-Sport bereits in jedem Haushalt Einzug genommen, so auch bei uns. Als Sport ist der E-Sport in der Gesellschaft aber nach wie vor nicht oder sehr wenig akzeptiert. Mit welchen Argumenten würdest du dagegen halten und sagen, ja, E-Sports ist Sport?
Ja, das ist schon seit Jahrzehnten oder Jahren ein sehr, sehr, sehr heikles Thema. In Asien ist das ja sowieso schon mal ganz anders, aber deshalb sind die auch ganz anders aufgestellt, in Amerika genauso. Für mich ist E-Sports Sport aus folgendem Grund. Ich habe vorher schon erwähnt, zu den wichtigsten Zeiten muss man 6 bis 8 Stunden Zeitinvestment machen. Man muss nicht nur ein Zeitinvestment machen wie ein Fulltime-Job, wir trainieren mehr wie ein Fußballer. Manchmal geht es um Sekunden. Im Fußball habe ich noch 10 andere, die mir den Arsch retten, wenn ich vielleicht jetzt nicht gut benannt bin. Wir müssen manchmal pro Turniere 6 bis 8 Stunden on point sein. Man muss Fitness machen, man muss Mentalcoaching machen. Also man muss alles machen, wie eigentlich beim normalen Sport. Und deshalb stellt sich die Frage gar nicht, warum es nicht Sport ist oder warum soll es Sport sein soll. Weil ja, man muss genau das Gleiche machen wie in jeder anderen Sportart auch vom Gesamtpackage.
Soll E-Sports dann auch olympisch werden?
Es gibt ja jetzt auch schon ein paar Disziplinen, die ich gehört habe, die Titel werden sollen in Asien und in Korea oder so.
Und welche Spiele sollen deiner Meinung nach olympisch werden?
Ja, es ist sehr schwierig. Ich sage jetzt einmal so, natürlich die Masse zieht halt so Counter-Strike und League of Legends an. Ja, da hat man sicher die meisten Fans, aber ist halt sehr schwierig. Jetzt muss ich halt auch ein bisschen identifizieren können.
Also, aber da würde ich gerne einhaken. Du nennst jetzt als allererstes zwar die zwei beliebtesten Spiele auf der Welt momentan. Zwei Spiele, die aber mit Sport bei den Olympischen Spielen jetzt im konkreten Fall genau gar nichts miteinander gemein haben. Aber du bleibst dabei, auch Shooterspiele, Strategiespiele, Kriegsspiele, Rollenspiele sollen olympisch sein, nicht nur Sportspiele.
Ja, ich habe mal gelesen, wie wir so eine Diskussion, ich glaube, heißt das Hüpfzack?
Sackhüpfen.
Danke, Sackhüpfen. ganz, ganz verwirrt. War ja auch schon mal olympisch, was ich so mitbekommen habe. Also, klar, es ist sehr schwierig damit, das zu koppeln, aber deshalb würde ich ja so ein Side-Event machen, meiner Meinung nach. Wo das dann kein Problem wäre. Aber natürlich, jetzt ist ja gerade Fußball, die olympische Geschichte jetzt gerade, wo ja auch der Max Kruse dabei ist, der sehr viel streamt auch und solche Dinge macht. Da würde es halt super reinpassen, dass man auch FIFA zum Hauptevent olympisch macht, aber natürlich die anderen Titel vielleicht als Side-Event sieht oder so.
Wenn du einen Tag im Leben des 20-jährigen Mario Wiska mit einem Tag des heutigen Mario Wiskas vergleichen müsstest, Wie hat damals dein Tagesablauf ausgesehen und wie sieht er heute aus?
Ja, heute ist er nochmal wesentlich strukturierter und disziplinierter und mehr Prioritätenliste und vor allem das Zeitmanagement ist extrem jetzt wichtig bei meiner aktuellen Situation. Das war früher halt nicht so, weil ich jetzt halt dann nur FIFA gespielt habe. Deshalb, viele E-Sportler machen aktuell auch einen Fehler, dass sie einfach schlafen gehen, wann sie halt gerade Bock haben. Das heißt dann um 3, 4 Uhr stehen dann irgendwann auf. Aber wenn man dann eigentlich die wichtigen Turniere spielt, die sind dann halt schon um 11, 12 Uhr. Das heißt, wenn ich da erst um 10 aufstehe, dann bin ich halt gar nicht im Rhythmus. Deshalb, früher war das halt nicht so. Jetzt ist es halt viel strukturierter. Das heißt, sowieso mit Kind stehen wir sowieso nochmal früher auf. In der Nacht sowieso, wenn man einen Flaschel gibt, weil ich bin ja auch ein lieber Mann, der die Frau unterstützt. Ja. Und somit, ja, es ist auf jeden Fall viel strukturierter, viel an engerer Zeitplan wie früher. Früher war das echt so, schlafen gehen, wenn man will, aufstehen, wenn man will. Wenn ich nur noch das machen würde, würde viel strukturierter sein. Ich würde die ersten 2 Stunden trainieren, dann eine Mittagspause machen, dann nochmal trainieren, dann würde ich das Coaching für mich selbst machen, selbst reflektieren und danach würde ich noch Social Media machen. So würde aktuell mein Thema ausschauen. Wenn ich das früher schon so gemacht hätte, dann weiß ich nicht, wo ich heute stehen würde. Aber sicher E-Sports-technisch noch weiter.
Gut, wir haben jetzt nur über E-Sports geredet und Familie. Du musst ja noch deinen Brotberuf auch noch unter einen Hut bringen mit den ganzen Dingen. Du arbeitest für eine deutsche Webservice-Firma, leitest hier die Standorte in Österreich. Wie verträgt sich der Job mit E-Sports, Familie und deinem Tagesrhythmus?
Ja, erstens mal muss ich sehr dankbar sein, dass ich seit 2013 dort Geschäftsführer sein kann. In Österreich hat sehr viele Jahre gebraucht, eben fast 3 Jahre, dass ich mir da wieder Zeit für E-Sports nehmen können. Eben deshalb dann auch der Wechsel 2016 zu Schalke. Davor war echt das mal Priorität, weil ich nie wusste, wie sich der E-Sport weiterentwickelt. Es ist immer gut, wenn man Plan A, Plan B und Plan C hat. Und wenn man alle 3 unter einen Hut kriegt, dann hat man nicht einen Plan, sondern dann hat man eigentlich 3 Standbeine, so wie es heute ist. Und deshalb ist das Zeitmanagement einfach ganz, ganz wichtig. Und vor allem ist es aber wichtig, Leute auszubilden, die einen gewissen Verantwortungsgrad kriegen, die eine gewisse Führungskraft dann sind, die mir natürlich sehr viel auch abnehmen, damit ich eben diese Dinge, die ich mache, überall zu 100% auch machen kann. Verbindet sich das? Erstens mal, wenn man nochmal die mariowiska.com kurz hier bewirbt, das ist von unserer Agentur gemacht, ist eine professionelle Webseite. Ich bin unter FIFA-Coaching, ohne jetzt ein Land dazugeben, auf der ersten Seite, ja, weltweit. Ja, darüber kriege ich halt sehr viele Anfragen, weil wenn man heute FIFA-Coaching eingibt, dann kommt auch meine Webseite, kannst du doch gerne, Lorenz, jetzt nehmen, weil kurz mal recherchieren.
Ja, ich habe das Handy gerade zur Hand genommen.
Um dann das Ganze auch nochmal zu bestätigen.
Also gib ein FIFA-Coaching.
Einfach ein FIFA-Coaching und dann sollte ich auf den ersten 10 Positionen auf der ersten Seite irgendwo landen. Ich glaube, 3. oder 4. Position. Ja. Ich glaube sogar vor der FIFA, vor diesem Seminar oder sowas, da gibt oder von der UEFA oder so. Aber auf jeden Fall, das koppelt sich sehr gut, weil warum?
Ich unterbreche jetzt kurz, ich scrolle hinunter. Ja. Nummer 1, FIFA 21 Coaching von BePart Gaming.
Ja.
Nummer 2, FIFA Training Online.
Ja.
Jochen Schweizer.
Ja.
Auch kein Unbekannter. Position 3, FIFA Offline Coaching, Mario Wiska.
Ja.
Respekt, also wer eingibt FIFA Coaching, Mario Wiska auf Rang 3. Stark.
Bravo, ja, die Agentur.
Ja. So. Muss man hier lassen. Und das ist aber einer von vielen Suchbegriffen, aber ist jetzt völlig egal. Ist halt sehr, sehr, sehr gut. Ich habe auch sehr viele Domains. Also wenn ihr mal esports-akademie.com kaufen wollt, kommt alle zu mir. Ich habe 20 Domains damals gekauft für den E-Sport. Aber egal.
Zurück auf Schiene.
Genau, zurück zur Schiene. Es ist so, dass wir in der Werbeagentur das komplette Online-Marketing anbieten für kleine und mittelständige Unternehmen, aber auch für Großkunden wie Anna Veit und so. Und ja, das verkoppelt oder verbindet sich perfekt, weil ein E-Sportler braucht eine Webseite, er braucht Social Media und somit, ja, das passt eigentlich fast aufs Auge, dass man das gut koppeln kann.
Deine Freundin Janine und du, wir haben es bereits mehrfach erwähnt, ihr seid seit rund einem Jahr Eltern. Hast du seit diesem Tag, nämlich seit der Geburt vom Elias, eigentlich irgendwann einmal daran gedacht, die aktive E-Sports-Karriere an den Nagel zu hängen, den Controller beiseite zu legen?
Nein, also solange ich Zeit habe und Spaß habe, werde ich das machen. Der Hauptgrund ist definitiv das Coaching. Warum? Im Fußball ist es vielleicht anders, ja, wobei ich mir jetzt, wenn ich jetzt mal so...
Wobei die Frage ja auf die aktive E-Sports-Karriere als Spieler abgezielt.
Naja, aber zu der Frage zurückzukommen, ich werde so lange das Spiel spielen, solange ich auch Coach bin. Warum? Okay. Weil meiner Meinung nach ein FIFA-Coach nur ein FIFA-Coach ist, der das Spiel auch kennt. Die Tricks, die Bugs, die Probleme, die Szene etc. Im Fußball, klar, es gibt so Ausnahmen wie Mourinho oder so, der irgendwann, glaube ich, höchste vierte Liga oder dritte Liga gespielt hat oder so und ein Top-Trainer ist. Aber sehr viele andere waren schon sehr viel auch mit Fußball, wie soll ich sagen, verbunden. Ne? Pep Guardiola, sehr viel gewonnen. Zinedine Zidane, sehr viel gewonnen. So. Und in FIFA ist es meiner Meinung nach genau auch so. Klar kann man sich sehr viel in die Materie reinarbeiten und ich glaube, Nagelsmann war ja auch, glaube ich, nur zweite oder dritte Liga und ist jetzt einer der Top-Trainer oder so. Aber meiner Meinung nach, in E-Sports ist dann schon doch nochmal was anderes, weil da bist du selbst im Fußball, da hast du ja den Co-Trainer, da hast du den. Im E-Sports bist du nicht nur Trainer, sondern Analyst, alles zusammen und deshalb werde ich, solange ich Coach bin, auch das Spiel spielen. Ja, und natürlich ist es cool, wenn mein Sohn dann in den Kindergarten geht oder ein bisschen älter ist. Der wird sicher sehr viel schwärmen davon, weil wir ziehen bald um und ich schaue mir das Grundstück an. Auf einmal kommt ein Bärchen runter mit dem Kind und sagt, ah, das ist der FIFA-Profi Mario Wiska. Und der Papa sagt, ja, das ist unser zukünftiger Nachbar. Also das ist, glaube ich, auch dann für den Elias cool, dass der Papa da so ja, mit seinen Freunden dann bei der Geburtstagsparty spielen wird.
Du hast da heute schon erwähnt, den Hype um E-Sports in Amerika, in Asien. Dort gibt es Turniere, die füllen Hallen bis zu 30.000 Zusehern. Glaubst du, dass diese Entwicklung anhalten wird und dass auch mittelfristig jetzt Wien baut gerade eine neue Halle am Areal vom Ferry-Dussiger-Stadion, dass dort dann auch einmal eine volle Halle sein wird bei einem E-Sports-Turnier?
Ja, also früher, das ist ja lustig, früher war ja E-Sport schon in Österreich voll der Hype. Danach war ein bisschen so ein Bruch, aus verschiedenen Gründen.
Aber heißt voll der Hype? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja,
keine Hallen gefüllt.
Oh ja, wir haben in Gasometer diese Bank Austria-Halle, heißt sie noch Bank Austria-Halle, da habe ich den österreichischen Titel geholt, da hat auch der ORF darüber berichtet und da waren übers Wochenende, muss man glaube ich nochmal recherchieren, 8.000 bis 10.000 Leute von Freitag bis Sonntag. Und wie ich gespielt habe, glaube ich, waren ca. 1.500 Leute. Also das war schon mal da. Viele wissen das halt nicht. Aber ich weiß es, weil ich so lange schon in diesem Markt und in der Szene dabei bin. Aber es war dann ein bisschen so, viele Leute haben sich zerstritten. Dann der E-Sports-Verband, die ESL damals, oder die ESL, die Electronic Sports League, die größte Liga der Welt. Da hat es dann einen Bruch gegeben in Österreich und dadurch wurde das dann voll auf die Seite gelegt. Und deshalb kam so ein Cut. Also ich bin überzeugt, man sieht ja jetzt auch mit der Comic-Con zum Beispiel, wo ich auch das Coca-Cola-Turnier veranstalte und so. Man kann die Hallen schon füllen. Wenn man es in Deutschland füllen kann, dann kann man es auch irgendwann in Österreich füllen, weil in der LAN Access Arena in Köln habe ich auch schon mal bei einem Turnier bei Counter-Strike zugeschaut, wo 60.000, 50.000 Leute die anfeuern. Also es ist schon möglich, aber Infrastruktur und ein bisschen Geld fehlt halt.
Aktuell können nur ganz wenig E-Sports-Profis von ihrer Leidenschaft leben. Was braucht die Gaming-Szene deiner Meinung nach, um sowohl finanziell als auch organisatorisch die nächsten Entwicklungsstufen zu nehmen?
Ja, das eine der wichtigsten Dinge ist einfach, dass E-Sports irgendwie entweder Sports anerkannt wird oder einfach als Side-Produkt beim österreichischen Sportshilfe irgendwo dabei ist. Weil ohne diese Unterstützung wird es halt nie eine richtige Struktur geben in der Masse. Ja, wenn ich Profifußballer werde, gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Also, dass ich dort hinkomme, ist was anderes, aber es gibt genügend Akademie, es gibt genügend Vereine, die dir einfach eine gute Basis mal legen.
Und vor allem Verbände und
Organisationen. Genau, das ist beim Tennis genauso, das ist beim Skifahren. Also, da wo wir stark sind, ja, Skifahren, Tennis, jetzt auch natürlich auch schon länger auch im österreichischen Nationalteam, aber jetzt natürlich meiner Meinung nach gerade wirklich wieder eine gute Phase haben. Daran liegt es einfach nur. Das ist einfach das größte Problem, dass einfach da keine Infrastruktur gibt, dass da keine Unterstützung gibt, dass auch steuerlich keine Unterstützung gibt in gewissen Bereichen. Weil wenn man jetzt bedenkt, gewisse Sportarten, da hat man eine ganz andere steuerliche Abgabe von Prozentuellen wie als E-Sportler, und das sind auch so Dinge. Also es fehlt einfach an der Infrastruktur, das heißt, irgendwann einmal muss der Österreichische Sportverband die Angst wegkriegen, dass E-Sport den anderen Sportarten Geld wegnimmt, sondern eigentlich, wenn man gemeinsam arbeitet, mehr gemeinsam Geld verdienen kann.
Und vielleicht auch neue Zielgruppen ansprechen kann.
Sowieso.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Auf den Malediven im Sommer, auf jeden Fall nicht, aber im Winter, nein, Spaß beiseite. Wo sehe ich mich? Aktuell habe ich 3 Standorte bei der Werbeagentur. Ich hätte gerne 2022 zusätzlich nochmal 2 eröffnet. Aktuell haben wir in Graz, 2 in Wien, es gibt noch Linz, Salzburg, Tirol, Kärnten, Vorarlberg. Da hätte ich richtig Bock, alle Bundesländer noch zu besetzen die nächsten paar Jahre. Dann meine Coaching-Akademie nochmal vergrößern, den einen oder anderen Coach vielleicht dazukriegen, damit das einfach nochmal, weil umso mehr Leute man hat, umso wichtiger ist es, dass das Team auch wächst, weil die Qualität sonst irgendwann natürlich drunter leidet, und das will ich nicht. Deshalb auch schon mal die Preise in die Höhe geschlagen, damit nicht so viele das Coaching buchen, damit die Qualität einfach hoch bleibt. Das ist mir das Wichtigste, Qualität, Qualität, Qualität. Ja, das ist so jetzt so mein Ziel jetzt in den nächsten paar Jahren, und natürlich dann halt vielleicht die eine oder andere Immobilie dazu, ja, ein bisschen Spielgeld für Aktien, Kryptowährung, und vielleicht ergibt sich irgendein anderes Business noch zusätzlich. Ich bin für alles offen, alles was Thema Internet ist, ist langfristig. Menschheit wird sterben, Internet wird leben, und deshalb bin ich da überzeugt, dass man da noch irgendwo gute Möglichkeiten findet, Business zu machen.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.